Aus dem 1. Korintherbrief, dem 6. Kapitel, hören wir die Verse 9 bis 20. Ich kann jetzt noch nicht einmal sagen, in welcher Übersetzung. Ich lese nämlich jetzt nicht nach Luther, sondern so, wie ich es bei einer Predigt von Bischof Abromeit vorangestellt gefunden habe. Der Apostel Paulus schreibt, das müsst ihr doch eigentlich wissen. Wer Unrecht tut, wird keinen Anteil an Gottesreich erben. Macht euch nichts vor. Das betrifft Menschen, die in verbotenen sexuellen Beziehungen leben, die Götzen dienen oder die Ehe brechen. Das betrifft auch Männer, die sich wie Frauen verhalten oder mit Männern schlafen. Und das betrifft Diebe, Habgierige, Säufer und Menschen, die andere verleumden oder berauben. Sie alle werden keinen Anteil am Reich Gottes erben. Manche von euch gehörten früher dazu. Aber ihr seid reingewaschen worden, ihr seid zu Heiligen geworden und von Gott als gerecht anerkannt durch den Herrn Jesus Christus, in dessen Namen ihr getauft seid und durch den Geist unseres Gottes. Ich darf alles, aber das heißt nicht, dass auch alles gut für mich ist. Ich darf alles, aber das bedeutet nicht, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen. Aber Gott wird sowohl dem einen als auch dem anderen ein Ende bereiten. Denn unser Leib ist nicht für verbotene sexuelle Beziehungen da, sondern für den Herrn. Und der Herr sorgt für den Leib. Gott hat den Herrn vom Tode auferweckt. Durch seine Kraft wird er auch uns auferwecken. Wisst ihr nicht, dass eure Körperglieder am Leib von Christus sind? Soll ich nun die Glieder nehmen, die Christus gehören, und darauf Glieder einer Prostituierten machen? Niemals. Das müsst ihr doch wissen. Wer sich mit einer Hure einlässt, wird eins mit ihr. Denn in der Heiligen Schrift steht, die zwei sind eins mit Leib und Seele. Wer sich aber auf den Herrn einlässt, wird eins mit seinem Geist. Hütet euch vor verbotenen sexuellen Beziehungen. Jede andere Schuld, die ein Mensch auf sich lädt, betrifft nicht seinen Leib. Wer aber in verbotenen Beziehungen lebt, wird schuldig an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der ist in euch. Gott hat ihn euch geschenkt. Nun gehört ihr nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft. Sorgt also dafür, dass euer Leib Gott Ehre erweist. Was für ein Wort. Als ich das in der Vorbereitung gelesen habe, dachte ich, ich klappe die Bibel wieder zu. Aber dann fiel mir Folgendes ein oder kam mir in den Sinn. Nämlich ein Wort, das Jesus selber sagt, wir lesen es im Markus-Evangelium im 10. Kapitel, was Gott zusammengefügt hat, da soll der Mensch nicht scheiden. Es bezieht sich an dieser Stelle auf die Ehe zwischen Mann und Frau. Ja, auch davon spricht Paulus hier. Ein Mann wird durch die Ehe eins mit seiner Frau. Und so hat es Gott von Anfang an gedacht, und Mann und Frau so erschaffen. Beide werden ein Fleisch. Und Jesus geht weiterhin darauf ein und sagt, so sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Und es stellt sich die Frage, können wir als Menschen trennen, was Gott zusammengefügt hat? Und das gilt nicht nur für die Ehe, sondern mit diesem Grundton schreibt Paulus diese Zeilen an die Gemeinde in Korinth und nicht nur an die Gemeinde in Korinth, das bleibt aktuell, solange die Erde besteht. Denn Deutlich ist ja, was Paulus hier schreibt, die Gemeinde damals in Korinth, wie jede christliche Gemeinde auch, besteht aus normalen Menschen. Nicht aus Heiligen, die vom Himmel gefallen sind, sondern aus normalen Menschen. Das heißt, jeder in der Gemeinde hat nicht nur eine Gegenwart und eine Zukunft vor sich, sondern noch eine Vergangenheit. Und darin wird deutlich, es gibt nicht einen Menschen, der frei ist von Sünde und Schuld. Jeder von uns bringt Vergangenheit mit. Paulus sagt, es ist gut, wenn wir das ablegen, was an vergangener Schuld da ist, was an Sünde da ist. Es gilt es abzulegen. Aber wenn wir das hier lesen, dann nennt Paulus hier niemanden persönlich beim Namen. Er sagt, das sind Dinge, die sind vorgekommen. Es sind Dinge, die sind noch in der Gemeinde. Und damit müsst ihr umgehen. Verfehlung, so sagt er, ist Verfehlung, egal wie schwer, das vielleicht persönlich von dem Einzelnen beurteilt wird. Aber wer sich für Jesus entscheidet, kann nicht trennen. Und darauf kommt es Paulus an. Es kommt ihm nicht darauf an, dass er eine vollständige Aufzählung hier bringt, sondern dass er sagt, es kommt darauf an, dass wir nicht trennen, nämlich nicht den Sonntag vom Werktag trennen. Dass wir unser alltägliches Leben immer in der Gegenwart Christi und vor Christus her leben. Das haben die Menschen zum Teil in der Gemeinde getan damals in Korinth. Sie haben getrennt. Sie haben das geistliche Leben vom weltlichen Leben getrennt und haben gesagt, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das Weltliche vergeht sowieso. Darauf schaut Gott gar nicht mehr. Das ist ja weg. Und Paulus sagt, irrt euch nicht. Das stimmt nicht. Der Mensch ist eine Einheit aus Leib, Seele und Geist. Da kann man nichts voneinander trennen. Da kann man nicht ein geistliches Leben zu sagen, ich bekenne mich zu Jesus Christus, aber ich lebe, wie ich will, teilen. Das geht nicht. Und darum spricht es Paulus hier in verschiedenen Dingen so deutlich an. Irrt euch nicht. Jesus sieht uns als Ganzes. Er sieht unser ganzes Leben. Er sieht nicht nur, ob wir mit dem Herzen uns für Jesus entschieden haben, sondern welche Konsequenzen daraus folgen. Wie unser Leben sich daraus entwickelt und weitergeführt wird. Ein Leben in Christus, ein Leben im Glauben und an Jesus Christus bedeutet nicht der Glaube zusätzlich zum Leben, so als Beiwerk, sondern Christus ausschließlich. Wer an Jesus glaubt, der wird mit ihm eins, sagt Paulus. So wie Mann und Frau ein Fleisch werden, eine verbindliche Beziehung eingehen und eine Einheit werden. So ist es in der Beziehung zu Jesus Christus auch. Es geht also nicht in der Nachfolge Jesu Christi zu sagen, aber ich führe immer noch ein autonomes, selbstbestimmtes Leben. Ich bestimme, wo ich Jesus hineinlasse und wo nicht. Eigentlich ist es genau andersrum. Er bestimmt über mein Leben. Also zu sagen, mein Leben gehört mir. Mein Bauch gehört mir. Mein Geld gehört mir. Meine Bedürfnisse gehören mir. meine Freiheit gehört mir und vieles andere mehr, ist in der Nachfolge Jesu Christi falsches Denken. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur und das Alte ist vergangen. Und wer denkt, trotz des Glaubens an Jesus Christus in alten Verhaltensmustern, in alten Sünden leben zu können, der irrt, sagt Paulus. Gott schaut auch darauf. Und es hat Konsequenzen. Ja, es gilt. Jesus Christus vergibt, wo wir unsere Schuld bekennen. Und was sagt er immer wieder, wenn er Menschen die Sünden vergibt, dass sie dann hingehen und sich ändern und nicht im Gleichen weiterleben, nicht wieder das Gleiche aufnehmen, nicht wieder das Gleiche tun. Paulus macht deutlich, das neue Leben, das können wir uns nicht verdienen, nicht erarbeiten, es wird uns geschenkt in Jesus Christus. Die Ewigkeit wird uns geschenkt in Jesus Christus. Aber wir können es mit unserem Lebenswandel verspielen. Irrt euch nicht, sagt Paulus. Wer meint, ohne Konsequenzen sein altes Leben, das er geführt hat, ohne die Beziehung zu Jesus jetzt noch weiterführen zu können. Wer meint, das ist doch alles nicht so schlimm oder eben gemäß der Zeit, in der wir leben, dem ist das Reich Gottes verwehrt. Dem bleibt die Ewigkeit verschlossen. Ja, das sind einerseits harte Worte, schwer zu hören. Aber Paulus hat eines erkannt. Ein Schmusekurs hilft nicht weiter. Gottes Ordnung steht vom ersten Wort im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel, bis zum letzten Wort im letzten Buch, im letzten Kapitel der Offenbarung. Irrt euch nicht. Gott nimmt diese Ordnung nicht zurück. Wir haben uns nach seiner Wahrheit und nach seiner Ordnung zu orientieren. Die Nachfolge Jesu Christi ohne Heiligung geht nicht. Die Nachfolge Jesu Christi, ohne dass er unser Leben, unser Denken, unser Handeln, unser Herz, unser ganzes Leben verändert, geht nicht. Solange wir an eigenem Meinen festhalten zu können, zu wollen und zu müssen, kommen wir nicht in die Freiheit Gottes, sondern bleiben Knechte unseres eigenen alten sündhaften Lebens. Was Paulus hier anspricht, zielt nicht einfach darauf, alte Gewohnheiten sein zu lassen, sondern zu erkennen, was es heißt, in Christus zu sein oder andersrum, Christus in uns zu sein. Wenn wir denken, dann arbeite ich daran an Veränderung, dann werden wir scheitern. Es geht nur, indem wir ihn in unser Leben hineinlassen und den Heiligen Geist in uns wirken lassen. In einem Prozess, der so lange geht und so lange währt, solange wir leben. Aber es ist an uns, die Bereitschaft zu haben, ihn hineinsprechen zu lassen, ihn Dinge aufdecken zu lassen, die noch da sind, in jedem Leben noch da sind. Geben wir ihm die Erlaubnis zu sagen, du darfst hier als der dreieinige Gott in mein Leben hineinsprechen. Du darfst etwas aus dem Dunkeln hervorholen, ins Licht bringen, damit ich es ans Kreuz bringe. Und wir darum bitten, dass er unsere Einstellung, unser Verhalten, unsere Lebensmuster, unseren Charakter bildet, prägt und verändert. gibt ja einen Theologen, den ich immer wieder gern zitiere. Gottfried Vogt. Den möchte ich auch jetzt noch einmal zitieren. Unser Leib, Tempel des Geistes. In diesem Gebäude wohnt Jesu Name. Und dann in Jesu Namen, da ist Jesus ganz. Nicht nur in einzelnen Wesens- und Charakterzügen, sondern der ganze Christus. Hier in diesem Tempel des Geistes wird an Jesus gedacht, mit ihm geredet. Das heißt aber auch, hier ist Jesus leibhaft anwesend. Mein Leib ist ein Tabernakel. Das Tabernakel, das kennen wir ja so nicht in der evangelischen Kirche, aber in der katholischen Kirche gibt es in jedem Gotteshaus ein Tabernakel, wo die geweihten Hostien hineinkommen, weil da ist nach katholischer Theologie nicht mehr Hostie, sondern Leib Jesu. Und das muss bewahrt werden. Christus in uns, dieses Leben in Christus muss bewahrt werden. So könnte man das übertragen. Und weiter, Gottfried Vogt, was denkt mein Hirn? Was wollen meine Augen sehen? Was wollen meine Ohren hören? Wonach greifen meine Hände? Wo weigern sie sich, sich von Jesus gebrauchen zu lassen? Wohin tragen mich meine Füße? Welchen Rang und Sinn haben Essen und Trinken? Als ich diese Frage las, da dachte ich an die vielen Kochshows, die es im Fernsehen gibt, und dachte, das ist zum Götzen geworden. Wie vieles mehr. Wie ist die Liebe zwischen Mann und Frau? Was redet die Zunge? Was singt die Stimme? Was gestalten meine Hände und Werkzeuge? In welcher äußeren Verfassung trete ich auf? Und das ist nun wirklich so zitiert nach Gottfried Vogt. Als Trottel, als Stutzer, als Geck, aufgetagelt und eitel, undiszipliniert und schmuddelig oder so, dass man auch im Äußeren etwas davon merken kann, dass ich bestimmt bin, Gottes Ebenbild und Tempel zu sein als seine Wohnstatt. Dazu gehört auch, halte ich meinen Leib gesund und leistungsfähig durch Leibesübung, gesunde Lebensweise? Und sollte es Gott gefallen, mit mir Krankheit und Schwachsein, vielleicht gar ein quälendes, mich entstellendes Leiden aufzuerlegen, könnte nicht auch darin Christus sein, sodass meine Leiblichkeit auch im Leiden durch seine Präsenz geheiligt ist? Gott will an unserem Leibe verherrlicht sein. Er hat uns leibhaft geschaffen. Er will uns leibhaft auferwecken. Er selbst will leibhaft in uns sein. Alles, was wir sind, soll ihn verherrlichen. Soweit Gottfried Vogt. Bei dem, was Paulus hier in der Gemeinde aufzählt, was nicht Gottes Ebenbildlichkeit oder der Mensch als Ebenbild Gottes, als Tempel Gottes entspricht, bei dieser Aufzählung geht es nicht um Vollständigkeit. Wer denkt, meine Verfehlung, meine Sünde ist hier nicht genannt, also betrifft es nicht mich nicht, der irrt auch. Das Wesen echten Glaubens ist, dass wir einerseits unser Leben in Christus ganz verstehen. Alles wird in die Beziehung zu Jesus hineingenommen. Das ganze Leben, nicht nur Teilbereiche. Dazu gehört dann die Frage, womit in meinem Leben gebe ich Jesus Christus die Ehre? Womit und auf welche Art und Weise repräsentiere ich ihn? Was in meinem Leben entspricht dem Glauben an Jesus Christus? Und andererseits überantworte ich mich dem Heiligen Geist, der mich in alle Wahrheit führt und der mich auch immer wieder überführt, auch wenn mir das nicht immer gefällt. Es geht hier nicht, dann würden wir Paulus falsch verstehen, um Befolgung von Gesetzen und Geboten, so aus der Angst heraus, wenn ich jetzt was falsch mache, trifft mich die Strafe Gottes. Es geht hier in allererster Linie um die Verbundenheit vom Herzen her. Darum, dass ich sensibel werde dafür, womit ich Jesus erfreue oder betrübe. Es ist nicht die erste Frage, was mir dient, was mir gut tut und welche Befriedigung ich brauche, auch wenn das zum Leben dazugehört. Unser Auftrag, so drückt es Paulus aus, ist, den Tempel des Heiligen Geistes, unseren Leib zu pflegen und nicht zu verunreinigen. Verherrlicht Gott mit eurem Leib, eben auch mit eurem Leib. Ich glaube nicht, dass Paulus hier im Sinne hat, zunächst einmal einen moralischen Tugendkatalog aufzustellen, denn so ein Tugendkatalog kann sich ja mit der Zeit auch ändern. Paulus mahnt uns, zu jeder Zeit nach Gottes Wahrheit und Werten zu fragen und unser Leben unter die Heiligung des Heiligen Geistes zu stellen. Er wird uns zeigen, was in den Tempel, in deinen und meinen Tempel des Heiligen Geistes gehört und was nicht. Wie wir sein Tempel sind und wie nicht. Unser ganzes Leben, ohne Ausnahme, zu Gottes Ehre. Soli Deo Gloria. Amen.